Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Finnland wählt am Sonntag ein neues Parlament. Ein wichtiges Thema: die sehr hohen Staatsschulden. Wie wollen die Parteien damit umgehen? In Italien kommen aktuell sehr viele Bootsflüchtlinge an. Was bedeutet das für die rechte Regierung von Giorgia Meloni und ihr Wahlversprechen der geschlossenen Grenzen? Und zwei polnische Flüchtlingshelfer fahren jeden Tag fast 1000 Kilometer, um kranken und verletzten Menschen in der Ukraine zu helfen. Wie gehen sie mit der Belastung des Kriegsalltags um? Diese Fragen wollen wir in den nächsten 20 Minuten beantworten. Als Sanna Marin im Dezember 2019 Ministerpräsidentin von Finnland wird, ist sie erst 34 Jahre alt und damit weltweit die jüngste Regierungschefin. Auf ihr Alter und ihr Geschlecht wird sie immer wieder angesprochen, was ihr eigentlich gar nicht recht ist. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte sie, weder ihr Alter noch ihr Geschlecht habe einen Einfluss auf die aktuellen politischen Krisen.
Most of my time has gone with the major crises that we have faced. And this would have been the same situation whether there would have been a male prime minister in Finland or not. So no, my gender or my age hasn't affected that much.
Als Ministerpräsidentin musste sie mit der Corona-Krise umgehen. Russland hat die Ukraine angegriffen und sie hat den NATO-Beitritt Finnlands vorangetrieben. Ihre eigene Partei, die Sozialdemokraten, hat sie noch progressiver und proeuropäischer ausgerichtet. Nun wählt Finnland am Sonntag ein neues Parlament. Ob Sanna Marin auch danach noch Ministerpräsidentin bleibt, ist aber offen. Denn innenpolitisch kriselt es ziemlich. Christian Blenker ist Korrespondent für Skandinavien. Vor welchen innenpolitischen Herausforderungen steht Sanna Marin und das Land allgemein denn jetzt?
Finnland steht vor einigen innenpolitischen Herausforderungen, insbesondere die Staatsverschuldung, die Sie eben genannt haben, 144 Milliarden Euro. Das ist so hoch wie noch nie. Und das sorgt natürlich jetzt im Wahlkampf für einen großen Streit. Die konservative Opposition wirft der Regierung Sanna Marin vor, den Haushalt nicht wirklich im Griff gehabt zu haben. Und die Sozialdemokraten verweisen dann immer darauf, hey, wir hatten die Corona-Pandemie, Russland hat die Ukraine angegriffen, infolge gab es eine große Energiekrise, die auch Finnland getroffen hat. Die Inflation ist im Land gestiegen. Das seien die Gründe, warum die Staatsverschuldung so hoch gewachsen ist. Und daneben gibt es weitere Themen wie die Bildungspolitik. Wir kennen alle Finnland als das PISA-Musterland, besser als alle anderen. Aber der Ruf ist besser als die Wahrheit, denn auch die finnischen Schüler und Lehrer haben zu kämpfen mit Kürzungen. Und darüber streiten die Parteien. Und das nächste große Thema, würde ich sagen, ist die Migration. Die großen Parteien fordern mehr Einwanderung, weil Finnland mehr Arbeitskräfte benötigt. Nicht nur hochausgebildete Fachkräfte, sondern weitere Menschen. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für die Rechtspopulisten, die Finnen oder die Basisfinnen, wie man auf Deutsch sagt. Sie warnen eben mit dem Blick auf das Nachbarland Schweden vor zu viel Integration und haben Sorge oder spielen auch ein bisschen mit der Angst, dass höhere Migration auch mehr Kriminalität bedeuten würde.
Bevor wir jetzt auf die anderen Parteien schauen, lassen Sie uns noch mal kurz bei den Sozialdemokraten bleiben. Wie wollen die denn mit diesem Dilemma? Es fehlt auf der einen Seite Geld, zum Beispiel für das Bildungssystem, aber auch die Schulden wachsen. Wie wollen die mit diesem Dilemma umgehen?
Also wir müssen uns ja in Erinnerung rufen, dass Finnland ein sehr ausgeprägter Sozial- und Wohlfahrtsstaat ist. Es gibt eine breite Palette öffentlicher Dienstleistungen, die über Steuern finanziert wird. Zum Beispiel das Gesundheitssystem. Es gibt keine Krankenkassen, sondern das Gesundheitssystem ist weitgehend in staatlicher Hand. Und als ich im Land unterwegs war, habe ich von vielen Menschen gehört, die Idee ist gut, aber es funktioniert nicht. Die Wartezeiten sind zu lang, es fehlt an Geld, das Personal ist unzufrieden. Und das weiß auch die Regierung Sanna Marin. Sie hat den Fokus darauf gelegt, dass sowohl bei der Bildung als auch im Gesundheitssystem nicht mehr gespart werden soll. Und dafür braucht man natürlich Geld. Deswegen steht im Wahlprogramm, dass sie die Steuern erhöhen wollen, nicht bei den Gering- und Mittelverdienern, aber eben bei den Besserverdienenden und so langfristig den Staatshaushalt wieder ausgleichen. Und sie wollen natürlich die Beschäftigung fördern, denn wenn mehr Menschen in Arbeit sind, steigen auch die Steuergelder. Gelder. Und so hoffen sie, dass sie die Wende schaffen können und die Staatsverschuldung wieder nach unten drücken können.
Die Sozialdemokraten sind ja in den Umfragen immer so, ja, fast gleich auf oder in Kopf-an-Kopf-Rennen mit den anderen beiden großen Parteien, der konservativen Nationalen Sammlungspartei und der rechtspopulistischen Finnenpartei, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Welche Lösungen haben die denn für das Thema Verschuldung im Wahlkampf präsentiert?
Also bei dem Thema Verschuldung versucht jetzt die konservative Seite zu punkten. Nach den aktuellen Umfragen liegt die Nationale Sammlungspartei, also der konservative Herausforderer, ganz, ganz knapp vorne. Es ist eigentlich so ein Rennen drei großer Parteien, die Nationale Sammlungspartei, dann gibt es die Basisfinnen, die wir als rechtspopulistisch bezeichnen können, und die Sozialdemokraten. Diese drei Parteien machen jetzt gerade das Rennen. Und die Konservativen sagen eben, Sanna Marin, du hast die Ausgabenpolitik nicht im Griff gehabt. Sie wollen die Steuern senken und stattdessen die Ausgaben reduzieren. Sie sagen, Finnland gibt viel zu viel aus. Sie haben Sparmaßnahmen vorgeschlagen in Höhe von 1 Milliarde Euro, zum Beispiel beim Wohngeld, bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Sozialhilfe. Also alles Pläne, die einkommensschwache Finnen treffen würden. Und sie sagen, sie wollen besser priorisieren bei den Ausgaben. Und was die konservative Seite auch fordert, ist eine Indexbremse. Denn bei der Preissteigerung, die es auch in Finnland gab, sind die Staatsausgaben allein deshalb gestiegen, weil man gesagt hat, alles wird teurer, also müssen wir auch mehr Verschuldung aufnehmen. Und die Konservativen wollen eben eine Indexbremse einführen, dass das eben nicht mehr gekoppelt wird. Und die Rechtspopulisten, das ist ja eine EU-kritische Partei, die der Regierung Sanna Marin vorwirft, aus ideologischen Gründen zu viel Geld ausgegeben zu haben, zum Beispiel bei den Energiepreisen. Denn das sei nicht nur eine Kopplung mit der Energiekrise, die wir in Europa in der Folge des Ukraine-Kriegs haben, sondern falscher Priorisierung, zum Beispiel bei einer überzogenen Klimapolitik. Das zumindest sagen die Finnen.
Sie haben die Basisfinnen schon angesprochen, die natürlich auf das Thema Migration verweisen. Sie präsentieren sich aber auch als Alternative für junge Wähler. In welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang der Zustand des Bildungssystems?
Also die Finnenpartei haben eine lange Geschichte. Es gibt in der Partei auch rechtsextreme Wurzeln, aber insgesamt würde ich sie zunächst mal als eine Protestpartei bezeichnen, die EU-kritisch ist, gegen zu viel Zuwanderung ist. Und wenn man sich das Wahlprogramm der Finnen jetzt bei der Schulpolitik anguckt, ist es interessant, es dürfte nicht jedem Schüler, nicht jeder Schülerin gefallen, was die da fordern. Sie wollen natürlich auf der einen Seite mehr Geld, das klingt erstmal ganz gut, aber sie sagen, im Schulsystem in Finnland wurde viel zu viel rumgedoktert, die Inklusion funktioniere nicht, zumindest bei der Ausstattung, die die Schulen gerade in Finnland haben. Sie warnen davor, dass zu viel Zuwanderung das Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler absenken würde. Sie fordern, dass die Sprachkenntnisse erstmal geschaffen werden, bevor Zuwandererkinder in die normalen Klassen kommen. Und sie wollen eine Priorisierung darauf, klar, eine etwas alte Schulform, dass der Lehrer das Sagen hat, digitaler Unterricht sei kein Selbstzweck, sagen sie. Handys raus aus der Klasse. Also eine sehr, sehr konservative Haltung hier, was die Schulpolitik angeht. Das dürfte eher älteren Wählern gefallen, aber ich glaube, wir haben auch mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, die eben merken, dass das Schulsystem so nicht mehr funktioniert und die auch Sympathien für dieses Wahlprogramm haben.
Finnland wählt am Sonntag ein neues Parlament. Die großen Themen sind die Staatsverschuldung, aber auch das Bildungssystem. Danke an Christian Blenker für die Information. Vor 2,5 Jahren hat die Europäische Kommission ein neues Migrations- und Asylpaket vorgestellt. Seitdem streiten Mitgliedsländer und Parlamentarier über die einzelnen Bausteine. Diese Woche konnte sich zumindest der Innenausschuss des Parlaments auf einige Punkte einigen.
We're somehow making a piece of history here.
Ja, irgendwie ein Stück Geschichte, sagt der Ausschussvorsitzende. Dieses Stück Geschichte sieht ganz konkret vor, die Asylverfahren schon an den EU-Außengrenzen zu machen, wenn die Menschen wenig Aussicht auf Asyl haben. Außerdem soll es ein strengeres Registrierungsverfahren geben. Wie die Flüchtlinge zwischen den EU-Ländern verteilt werden, ist allerdings weiter offen. Für Italien sind das alles ganz entscheidende Punkte in der Migrationspolitik, besonders aktuell. Denn laut dem Innenministerium sind seit Jahresanfang 4-mal so viele Geflüchtete wie im Vorjahr gekommen. Dabei hatte Regierungschefin Giorgia Meloni im Wahlkampf geschlossene Grenzen angekündigt. Jörg Seiselberg mit den Einzelheiten.
Es war eines ihrer zentralen Versprechen vor der Wahl. Giorgia Meloni hatte auch in ihrem offiziellen Wahlkampfvideo angekündigt, mit ihr als Regierungschefin würden weniger Bootsmigranten an italienischen Küsten landen. Wir wollen ein einfaches Prinzip unterstreichen. Nach Italien rein kommt man nur auf legalem Weg. Wir lassen die Migrationsströme in unserer Nation nicht regeln von Kriminellen und Menschenschleppern. Ein Versprechen der geschlossenen Grenzen. Jetzt unter der Regierung Meloni, die seit 5 Monaten im Amt ist, sind in den vergangenen Tagen so viele Menschen über das Mittelmeer nach Italien gekommen wie seit Jahren nicht. Die linksliberale Zeitung La Repubblica schreibt von einem Boom der Migrantenankünfte. Nach den offiziellen Zahlen des Innenministeriums kamen seit Anfang Januar 4-mal so viele Migrantinnen und Migranten wie im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg habe nichts zu tun mit der von der italienischen Regierung kritisierten Arbeit der Nichtregierungsorganisationen auf dem Mittelmeer, sondern mit Problemen in einem Herkunfts- und Durchgangsland, erklärt die Leiterin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Italien, Chiara Cadoletti. Sicherlich hat das, was in Tunesien derzeit geschieht, enormen Einfluss. 50% der Eintreffenden kommen derzeit aus Tunesien. In einer schon bislang komplexen Situation mit Ankünften aus Libyen und der Türkei haben wir jetzt auch Menschen aus Ländern südlich der Sahara, die aus Tunesien starten. Das hatte bislang keine große Bedeutung. Jetzt aber ist ein Großteil der neuen Migrantinnen und Migranten in Italien aus Tunesien losgefahren, wo Präsident Said vor einigen Wochen mit einer Rede eine Welle rassistischer Übergriffe ausgelöst hat. Insgesamt über 27.000 Menschen sind seit Jahresbeginn an den italienischen Küsten angekommen. Allein rund um das vergangene Wochenende waren es fast 7.000 und damit fast halb so viele wie im gesamten letzten Jahr. Italiens UNHCR-Chefin Cadoletti sagt über die Menschen aus den Ländern südlich der Sahara, die jetzt zu Tausenden aus Tunesien übersetzen. Sie erzählen uns, dass Tunesien für sie kein sicherer Platz mehr ist. Sie werden bei der Arbeit entlassen, bekommen keine Unterkünfte mehr und werden sogar verhaftet. Es ist eine besorgniserregende Situation in Tunesien, die, wenn sie nicht gelöst wird, zu einer noch größeren Anzahl von Ankünften in Italien führen könnte. Eine Entwicklung, auf die die Regierung in Rom noch keine eigene Antwort hat, obwohl sie gerade bei diesem Thema politisch punkten wollte. Vizepremier Matteo Salvini, der wie Meloni im Wahlkampf eine nationale Politik der harten Hand angekündigt hatte, ruft nun Europa um Hilfe. Jetzt sind es Brüssel, Berlin und Paris, die uns helfen müssen. Denn Lampedusa, Kalabrien, Ventimiglia und Triest sind nicht nur italienische, sondern europäische Grenzen. Mehr Unterstützung aus Europa, intensivere Gespräche mit Tunesien wünscht sich auch die Opposition in Rom. Sie sagt aber auch, die Regierung Meloni bekomme jetzt zu spüren, dass ihre führenden Vertreter in der Vergangenheit sich häufig demonstrativ EU-skeptisch gezeigt hätten. Angelo Bonelli, Sprecher der Grünen und Linken im Parlament, meint mit Blick auf den jüngsten EU-Gipfel, auf dem es keine Fortschritte in Sachen Migrationspolitik gab, die italienische Regierung ist in Europa isoliert geblieben. Sie hätte eine Reform des Dublin-Abkommens und ein europäisches Rettungssystem erreichen müssen. Nichts davon ist passiert und das ist sehr gravierend. Die Regierung Meloni wirkt in ihrer nationalen Migrationspolitik bislang hilflos. Ein erstes Regierungsdekret aus dem Herbst, wonach nur gesundheitlich gefährdete Menschen von Rettungsschiffen an Land gehen dürften, wurde so schnell wieder kassiert, wie es geschrieben war. Nun hält Italien Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen in Häfen fest, wie aktuell die Louise Michel des Künstlers Banksy, wenn sie mehrere Rettungsaktionen nacheinander durchgeführt haben. Obwohl, wie das UNHCR in Italien betont, gerade jetzt jedes Rettungsschiff auf dem Mittelmeer gebraucht würde. Für die Regierung Meloni steht unter dem Strich eine Zahl der ankommenden Migranten, die um ein Vielfaches höher ist als die ihrer 3 Vorgängerregierungen.
Giorgia Meloni kann ihr Versprechen der geschlossenen Grenzen nur schwer halten, wie Jörg Seiselberg berichtet. Seit Russland vor mehr als einem Jahr die Ukraine angegriffen hat, sind Dascha und ihr Onkel Piotr 220.000 Kilometer Auto gefahren. Die beiden Polen arbeiten für eine Hilfsorganisation und holen verletzte, kranke oder alte Menschen aus der Ukraine und bringen sie dann nach Polen, Deutschland oder in andere Länder, wo sie versorgt werden können. Das ist ein Job, der an die Substanz geht. Was es für Dasha und Piotr einfacher macht, ist Humor, wenn möglich, und ihr Hund. Marc Dugge hat die Helfer besucht.
Kaum ein Hund in der Ukraine dürfte so viele Kilometer zurückgelegt haben wie Felek. Der kleine Malteser ist oft mit dabei, wenn Dasha und ihr Onkel Piotr durchs Land fahren. Insgesamt 220.000 Kilometer waren es seit Beginn der russischen Invasion, sagt Piotr. Das haben manche Autos erst nach Jahrzehnten auf dem Tacho.
If I don't make 1000 kilometer per day, the day is not good.
Wenn ich nicht 1000 Kilometer am Tag mache, ist es kein guter Tag. Piotr nimmt's mit Humor. Er blättert durch seinen Pass, der fast komplett vollgestempelt ist. Auch der Hund hat einen, damit es an der polnisch-ukrainischen Grenze reibungslos läuft. Wir nehmen den Hund mit. Er hilft auch. Da war zum Beispiel der Soldat, der am posttraumatischen Stresssyndrom gelitten hat. Er hat die ganze Zeit gezittert. Als er den Hund hielt, hat er sich beruhigt. Für ihn war der Hund wie eine Therapie. Er gibt viel Freude und positive Energie. Bis zu Beginn des vergangenen Jahres hatte sie noch Jura studiert. Als der russische Angriffskrieg losging, nahm sie ein Urlaubssemester, um ihrem Onkel zu Hilfe zu kommen. Anstatt Anwältin oder Richterin zu werden, ließ Dasha sich zur Sanitäterin ausbilden. Seitdem ist sie fast pausenlos in der Ukraine unterwegs. Einige Begegnungen treiben ihr immer noch die Tränen in die Augen, sagt sie. Zum Beispiel die mit der Frau aus der Gegend von Butscha.
Sie hatte einen Sohn. Er geriet mit seiner Brigade in einen russischen Hinterhalt. 45 Soldaten sind gefallen. Nach 3-4 Monaten wurden seine sterblichen Überreste mit einem DNA-Test identifiziert und ihr übergeben. Die Leiche war enthauptet und ohne Gliedmaßen. Die Frau habe außerdem durch Beschuss ihr Haus verloren, erzählt Dasha. Sie habe nicht mehr leben wollen. Es sei herzzerreißend gewesen. Auch Daschas Hände zittern, während sie erzählt. Nach dem Krieg werden wir alle Hilfe brauchen, auch ich, denn das ist kein normales Leben. Sie kommt gerade aus dem Osten wieder, aus der Nähe der Front. Ein Haus in der Region Lviv ist die Basis der Hilfsorganisation. Im Hof stehen verschiedene Rettungswagen, finanziert mit Spenden aus aller Welt. Im Haus lagern auch Medikamente, medizinische Geräte und Schutzwesten. Im Matratzenlager für die Mitarbeiter im ersten Stock schläft auch Dasha. Abschalten fällt ihr schwer. Wenn du hier bist und wirklich siehst, was passiert, dann ist es nicht möglich, einfach zum normalen Leben zurückzukehren, in eine Disco zu gehen, mit Freunden auszugehen oder sich einen Film im Kino anzusehen. Angst verspüre sie bei ihren Einsätzen kaum, sagt sie. Überhaupt, die Hölle des Krieges zeige sich nicht nur an der Front, sondern auch dahinter. Alte Frauen, die ohne Strom und Wasser in ihren Häusern überleben müssen. Kinder, die kaum mehr aus Luftschutzkellern herauskommen und die dort erfahren müssen, dass ihre Väter an der Front gestorben sind. Nicht alle Soldaten, die sie regelmäßig an den Checkpoints gegrüßt hat, seien heute noch am Leben, sagt Dasha. Und doch, sie muss einfach weitermachen. Wenn sie nach Polen fahre, fühle sie sich schon nach einem Tag nutzlos. Dann kehrt sie zurück in die Ukraine. Wir haben ein Ziel. Wir müssen helfen. Das ist das Wichtigste in diesem Moment. Wir müssen gewinnen. Eine Vorfahrin von Dasha und Piotr hat im Zweiten Weltkrieg in ihrem Keller 39 Juden vor den Nazis versteckt, mehr als 2 Jahre lang. Das treibt die beiden an. Und was Dasha sonst noch Kraft gibt, sie überlegt kurz und dann gibt ein anderer die Antwort. Es ist Felek, der Hund.
Dieser kleine Malteserhund beruhigt bei den Transportfahrten kranke und verletzte Menschen aus der Ukraine, aber eben auch die Helferin Dasha, wie Marc Dugge erzählt hat. Mein Name ist Annabel Brockhus.